Liebe Geschwister, ich möchte in das Thema einleiten mit einem bekannten Wort aus Hebräer 11, und zwar Hebräer 11, Vers 5. Durch Glauben ward Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sehen sollte. Und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte, denn vor der Entrückung oder unmittelbar vor der Entrückung hat er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Das wünschten wir uns doch alle, dass auch die Gemeinde, die ihrer Entrückung entgegengeht, diesen Reifezustand und dieses volle Mannesalter erlangen könne, dass sie vor ihrer Entrückung das Zeugnis des Wohlgefallens Gottes finden könne. An diesem Henoch merken wir, dass die Gemeinde also nicht die erste Gruppe ist, die entrückt wird. Im Alten Testament wird uns von der Entrückung Henochs geredet, von der Entrückung Elias, wenn wir so wollen, auch von der Ausauferstehung und Entrückung des Mose, von der Entrückung Hesekiels im Neuen Testament, von einer kurzfristigen Entrückung des Philippus und schließlich von der Himmelfahrt des Herrn Jesus, die ja auch nichts anderes war als eine Entrückung. Bruder Adolf Heller hat einmal über dieses Thema ein Gedicht geschaffen, und ich möchte einen Vers daraus vorlesen. Wir werden eine Raumfahrt einst erleben, wie nie ein Menschenkind es je geahnt. Der Herr wird uns durch alle Himmel heben, wie er's schon vor Beginn der Welt geplant. Weit über alle Sterne bis zum Throne des Vaters führt uns dieser Weltenflug. Das weiß nur der, der glaubt dem ewigen Sohne, den man ans Kreuz für unsere Sünden schlug. Mit dieser einen Strophe möchte ich es bewenden lassen. Aber ich glaube, ohne dass ich unserem genialen Bruder Adolf Heller Unrecht tue, dass es bei der Entrückung und Vollendung der Gemeinde doch nicht um eine wunderbare Raumfahrt geht, sondern dass da ein ganz anderer Gedanke dahinter steht. Wir werden das dann noch sehen. Vielleicht darf ich noch aus den beiden Schriftabschnitten, die uns heute leiten sollen, 1. Thessalonicher 4 und 1. Korinther 15, zwei Verse lesen. 1. Korinther 15, Vers 51. Siehe ein Geheimnis, sage ich euch. Entschlafen werden wir nicht alle. Alle aber werden wir verwandelt werden. Und aus 1. Thessalonicher 4, Vers 15. Denn dieses sagen wir euch aufgrund eines Herrenwortes, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Gegenwart, bis zur Wiederkunft des Herrn, den Entschlafenen auf keinen Fall zuvorkommen werden. Und dazu nun zunächst einmal ein Satz, der uns beschäftigen soll. Nicht die Entrückung als solche ist ein Geheimnis. Denn es hat Entrückungen auch schon, wie wir sahen, im Alten Bund gegeben, sondern die Hinwegnahme einer ganzen letzten Christengeneration und aller Toten in Christo, die jemals im Glauben an den Christus gestorben sind. Ich möchte es noch einmal sagen, nicht die Entrückung als solche ist ein Geheimnis, sondern die Hinwegnahme einer ganzen letzten Generation von Christen und aller Toten in Christo. Wir haben in diesen beiden Versen, die ich soeben verlesen habe, eine deutliche Betonung gehört auf dem Wort wir alle. Entschlafen werden wir nicht alle, alle aber werden wir verwandelt werden. Und das ist nun wichtig, diese große Solidarität zwischen dem Haupte und allen seinen Gliedern. Wir haben es ja gesungen, lässet auch ein Haupt sein Glied, welches es nicht nach sich zieht. Vielleicht dazu noch ein Wort aus 1. Korinther 12, 21 und folgende, wo von den Leibesgliedern der Gemeinde die Rede ist. Das Auge kann nicht zu der Hand sagen, ich bedarf deiner nicht. Oder wiederum das Haupt zu den Füßen, ich bedarf eurer nicht. Sondern vielmehr die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Und die uns die unehrbareren des Leibes zu sein dünken, diese umgeben wir mit reichlicherer Herrlichkeit. Das Haupt wird nicht sagen zu den Füßen, ich bedarf eurer nicht. Und wir dürfen das auch einmal so sehen. Das Haupt, das zuerst ausgeboren wird, wie bei einer normalen Menschengeburt, der Erstgeborene aus den Toten, Jesus Christus, und dann die letzte Generation seiner Gemeinde dargestellt in den Füßen, die zuletzt geboren werden. Und das Haupt wird nicht zu den Füßen sagen, ihr seid mir zu gering, ich lasse euch zurück, weil er herausgeboren worden ist als der Erstling der Entschlafenen, wird er auch alle seine Glieder mit sich ziehen, auch jene letzte Generation derer, die aus dem Tode herausgeboren werden. Römer 11, 25 kann davon sprechen, dass das Pleroma Christi, die Vollzahl Christi, die Vollzahl aus den Nationen, eingehen werde in die Herrlichkeit. Ich möchte diese Stelle genau lesen, Römer 11, 25. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr euch nicht selbst klug dünket. Und dieses Geheimnis steht in einer engen Beziehung zum Geheimnis der Entrückung. Nämlich, dass Verstockung Israel zum Teil oder partiell widerfahren ist, so lange, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen sein wird. Die Vollzahl der Nationen, das Wort Pleroma kann auch bedeuten, das voll ausgereifte. Das volle Wachstum, die Endgestalt. Wir dürfen daran denken, dass Paulus die volle Mannesreife für die Gemeinde erwartet hat. Und diese voll ausgereifte, voll ausgewachsene Gemeinde aus den Völkern soll eingehen. Natürlich nicht eingehen wie ein Kaktus, den man falsch gegossen hat, sondern eingehen in die Herrlichkeit Christi. Wir müssen dieses Wort verstehen. Eigentlich heißt das Griechische vor Gericht als Richter erscheinen oder ein Amt antreten, in die Regierung eintreten und hier in die Herrlichkeit Christi eingehen. Verstockung ist Israel partiell widerfahren, so lange bis die Vollzahl die Ausreife aus den Nationen in die Herrlichkeit eingegangen sein wird, eben durch die Entrückung und Verwandlung und Auferstehung. Und also, wie es geschrieben steht, wird ganz Israel errettet werden. Es wird aus Zion der Erretter kommen. Er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Es wird ja meistens anders gelesen. Man liest meistens, und dann wird ganz Israel gerettet werden. Das steht gar nicht da. Sondern also, wie es geschrieben steht, ganz Israel wird nämlich nicht errettet werden, etwa durch das Zeugnis der Gemeinde heute, sondern dadurch werden nur Erstlinge aus Israel gewonnen, Frühfeigen am Feigenbaume Juda. Und ganz Israel wird auch nicht errettet und gewonnen durch das Zeugnis unserer geliebten messiasgläubigen Brüder in Israel, sondern durch den Herrn selbst bei seiner Wiederkunft, weil er die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden wird, so wie es in den Propheten geschrieben steht. Die Fülle Christi geht ein in die Herrlichkeit. Wir alle, sagt Paulus. Die Thessalonicher lebten in einer gewissen Ungewissheit. Sie haben nämlich den Worten der Apostel entnommen, dass die Wiederkunft und dass die Entrückung womöglich noch zu ihren Lebzeiten geschehen werde. Sie hatten eine Früherwartung, wie ursprünglich auch die Apostel, als sie noch nicht sahen, dass Verblendung und Verstockung in einem zunehmenden Maße über Israel hereinbrach. Und als nun in der Thessalonicher Gemeinde mehr und mehr Geschwister dahin starben, war das eine große Frage für diese Geschwister. Wo bleibt denn nun die Erwartung seiner Wiederkunft? Das werden ja einmal die Spötter in der Endzeit fragen, so wie es in 2. Petrus 3 geschrieben steht, weil sie getrieben werden von der Begierde ihres Fleisches und von dem ihnen innewohnenden Zynismus und Spott. Wo bleibt denn nun eure Erwartung der Wiederkunft? Denn seit die Väter entschlafen sind, bleibt alles, wie es immer war, von Anbeginn der Welt. Und so verspottet man heute auch manche Brüder, die eine Früherwartung der Wiederkunft hatten. Ich darf einmal Namen nennen, Bruder Pasedak oder auch Bruder Arthur Muhl, der auf seinem Plan das Kommen immer weiter hinausgeschoben hat. Und es ist inzwischen doch eine geraume Zeit vergangen, mehr als wir uns je gedacht haben. Aber da möchte ich Ihnen einmal sagen, mir sind die Brüder, die eine ganz konkrete Früherwartung haben, selbst wenn sie sich um einige Jahre oder Jahrzehnte täuschen, tausendmal lieber als diejenigen, die da sagen, der Herr kommt noch lange nicht, und die sich selbst berauschen an den Rauschzuständen dieser Weltzeit und an ihrer eigenen Frömmigkeit und ihre Mitknechte schlagen. So sagt es der Herr Jesus. Wer nämlich eine lebendige Erwartung des Kommens Jesu hat, der tut dieses nicht. Der ist gefeit vor der Selbstberauschung und er wird auch brüderlich mit seinen Brüdern umgehen. Zu diesem wir alle oder wir, die wir übrig bleiben, hat Oberkirchenrat de Bohr in der Wuppertaler Studienbibel Folgendes geschrieben. Das möchte ich Ihnen einmal vorlesen. Paulus sagt hier, wir die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Wiederkunft, bis zur Parousie. Daraus hat man oft gefolgert, dass Paulus also sicher damit rechnet, die Parousie zu erleben. In der Aussage selbst aber liegt das nicht. Wir die Lebenden ist eine einfache Zusammenfassung der Lebenden gegenüber den schon Gestorbenen. Ohne den sinnlosen Anspruch von diesen Lebenden dürfe nun keiner mehr vor der Wiederkunft sterben oder er dürfe wenigstens nicht Paulus heißen. Gewiss hat Paulus das Kommen des Herrn bald erwartet, wie jede wirkliche Hoffnung das tut und tun muss. Aber gerade er, der damals schon jahrelang im Botendienst stand und dessen tödliche Gefahren kannte, wird nüchtern genug gewesen sein, mit der Möglichkeit seines Todes zu rechnen. Und das hat er dann in späteren Briefen auch klar bezeugt. Nun möchte ich Ihnen die erste Stelle, 1. Thessalonicher 4, erst einmal vorlesen, von Vers 13 an. Wir wollen aber nicht, Brüder, dass ihr, was die Entschlafenen anbetrifft, in Unwissenheit seid, damit ihr euch nicht betrübet so wie die übrigen auch, die eine Hoffnung nicht haben. So heißt es wörtlich. Übrigens, wenn hier von Entschlafenen die Rede ist, dann wird dies immer gesagt von unserer Perspektive aus. Das bedeutet nicht, dass die Toten in Christo im Totenreiche schlafen würden. Sie sind für uns gleichsam weggegangen, wie jemand, der einschläft. Entschlafene, darauf weist schon der Titel des Herrn Jesus hin. Er ist der Erstling der Entschlafenen, aber er schläft gewiss nicht, sondern er sitzt hochaktiv im Heiligen Geist zur Rechten Gottes, des Vaters. Und Paulus will nicht, dass wir Christen Leute sind, die in Unwissenheit sind. Wir sollen ein klares Denken und ein klares Wissen haben, gegründet in der Heiligen Schrift, bekräftigt durch den Heiligen Geist. Und wenn man uns heute immer wieder sagt, wir sollten das Denken an der Garderobe abgeben, sollten uns öffnen und sollten uns völlig unseren frommen Gefühlen überlassen, dann ist das ein Schachzug des Teufels. Vom Denken wird im Neuen Testament in den Briefen der Apostel eine ganze Menge gesagt. Paulus will nicht, dass wir in Unwissenheit sind. Vers 14. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, ebenso wird auch Gott die durch Jesus Entschlafenen mit ihm zusammenführen. Es kann auch heißen, mit ihm den gleichen Weg führen, nämlich den er, das Haupt, gegangen ist, als Auferstandener aus den Toten in seiner glorreichen Himmelfahrt und Thronerhöhung. Vers 15. Denn dieses sagen wir euch aufgrund eines Herrenwortes, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben, bis zur Gegenwart des Herrn oder bis zur Wiederkunft des Herrn, den Entschlafenen auf gar keinen Fall zuvorkommen werden. Denn er, der Herr selbst, wird in einem Feldherrenruf, in der Stimme eines Fürstenengels und in der Gottesposaune herniederkommen vom Himmel. Und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Nun stoßen Sie sich bitte nicht an dieser wörtlichen Übersetzung. Der Herr wird kommen in einem Feldherrenruf, in der Stimme eines Fürstenengels, in der Gottesposaune. Da sehen Sie, dass wörtliche Übersetzungen oft trügerisch sind und einen falschen Sinn vermitteln. Sondern dies bedeutet, darauf werden wir dann noch zu sprechen kommen, während dieses geschieht, während ein Feldherrenruf geschieht, während die Stimme des Fürstenengels erschallt, während die Gottesposaune ertönt, gleichzeitig mit diesen endzeitlichen Signalen wird der Herr selbst, das heißt der Herr höchstpersönlich, kommen, vom Himmel herniederkommen und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen hinweggerafft werden oder geraubt werden, entrückt werden. Und da denken wir wieder an gestern Nachmittag, wo wir davon gehört haben, wie der Herr Jesus als der Stärkere in das Haus des Starken eingedrungen ist und wie er dann, nachdem er den Starken gebunden hat und ihn seiner Waffenrüstung beraubt hat, sein Haus ausgeplündert hat. Und das ist hier ein Teil von diesem Raube Jesu, den er gewonnen hat. Wir werden zugleich mit den auferstandenen Toten in Christo geraubt, entrückt oder hinweggerafft werden, in Wolken zur Einholung des Herrn oder zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und also werden wir alle Zeit mit dem Herrn zusammen sein. Ich habe möglichst wörtlich übersetzt. In Wolken, das heißt natürlich nicht in Regenwolken oder in Gewitterwolken, das heißt auch nicht in atomaren Explosionswolken, sondern das bedeutet in der Schekina Gottes, in der Gotteswolke, wie sie schon im alten Bunde das Volk Gottes geleitete, werden wir entrückt in die Luft zur Einholung des Herrn oder zur Begegnung mit dem Herrn. Das Wort Abantesis bedeutet eigentlich die feierliche Einholung einer zuvor angekündigten, hochgestellten Persönlichkeit. Ich darf nur an Apostelgeschichte 28, Vers 15 erinnern, wo die Brüder aus Rom Paulus abholen, indem sie ihm entgegengehen und ihn dann in die Stadt Rom hineingeleiten. Da steht dasselbe Wort, Abantesis, Begegnung oder Einholung. Und dann heißt es als Abschluss in Vers 18, so tröstet nun einander mit diesen Worten. Und ich glaube nicht, dass Sie schon einmal eine Beerdigung erlebt haben oder kaum eine Beerdigung, wo dieser Text zugrunde lag, als Text für die Ansprache oder am Grabe, wenn man es wenigstens lesen würde. Oder wenn man wenigstens lesen würde, was der Herr Jesus schon in Johannes 11 angedeutet hat. Und ich bin überzeugt, dass der Herr Jesus hier in einer verhüllten Weise bereits das angedeutet hat, was später von ihm, dem Apostel Paulus, als Geheimnis geoffenbart worden ist. Johannes 11, Vers 25 und 26. Denn sonst kann man das überhaupt nicht verstehen. Sonst bleibt es ein Simsalabim. Wissen Sie, wir lesen manches in der Bibel und verstehen es nicht. Jesus sprach zu ihr, zu Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und das sind die Toten in Christo. Und dann heißt es weiter, und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird keineswegs sterben in Ewigkeit. Glaubst du dies? Und das sind die Lebenden, die nicht durch den Tod hindurchgehen müssen, sondern die entrückt werden, ihm entgegen in die Luft und sogleich verwandelt werden in die Neuheit des Lebens. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Und da möchte ich Ihnen einmal sagen, wie wichtig es ist, dass wir auf den exegetischen Rahmen solcher Ausführungen achten. Wenn Sie ein Bild haben zu Hause, dann müssen Sie für dieses Bild oder für diesen Druck einen Rahmen wählen, der dazu passt. Nehmen wir einmal an, ich habe zu Hause einen großen Druck von Van Gogh, von einer südfranzösischen Landschaft. Da werden Sie ganz gewiss keinen großen barocken goldenen Rahmen herumschlagen, sondern vielleicht eine einfache Atelierleiste. Das passt dann besser dazu. Und so müssen wir uns auch mit dem Rahmen beschäftigen. Es geht hier in diesem Abschnitt um Trost. Es geht hier um Hoffnungsdienst und um Hirtendienst. Die Christen sollen keine hoffnungslose Trauer haben wie die Heiden, von denen in Epheser 2,12 geschrieben steht, dass sie ohne Gott in der Welt sind. Oder wie es nach dem Griechischen heißt, Atheisten in dem Kosmos. Was für ein schauerlicher Ausdruck. Atheisten in dem Kosmos. Ein scheinbar sinnloses, leeres Universum. Und darin Menschen ohne Gott und ohne Glauben an Gott, den Schöpfer und den Richter aller Dinge. Nein, wir sollten in eine solche Trauer wie die Heiden nicht hineinverfallen, sondern wir sollten einen Trost und eine Hoffnung haben von dem Gott und Vater der Hoffnung und von dem Gott und Vater allen Trostes. Denn diese Hoffnung reinigt uns. 1. Johannes 3 steht das bedeutende Wort. Es ist noch nicht geoffenbart worden, was wir einmal sein werden. Wenn er aber geoffenbart werden wird, nicht wenn es, wenn er geoffenbart werden wird, dann werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und ein jeder, der diese Hoffnung hat, der reinigt sich selbst, gleich wie er, der Christus, rein ist. Hoffnung reinigt. Und jeder, der uns diese Hoffnung rauben will, gehört aus der Gemeinde Jesu hinausgejagt. Denn er beraubt uns des eigentlichen Anlasses und Beweggrundes zur Heiligung und Reinigung. Nichts kann uns mehr reinigen und mehr in die Heiligung hineintreiben wie eine lebendige Hoffnung. Und so dürfen wir auch an Römer 8 denken, wo von dem Seufzen die Rede ist. Römer 8, 22 bis 24, wo es heißt, wir seufzen in uns selbst und in der Schwachheit unseres verweslichen, schwachen und vergänglichen Leibes, indem wir erwarten die volle Verwirklichung der Sohnschaft. Nicht nur in der Erneuerung des Geistes, die haben wir jetzt schon, und in der Erneuerung und Heiligung der Seele, sondern dann auch in der Erneuerung und Vollendung und Verklärung unseres Leibes hinein in seinen Leib der Herrlichkeit. Und wenn es dort heißt, wir seufzen in uns selbst, indem wir auf dieses Ziel ausschauen, dann deckt sich dieses Seufzen mit dem Seufzen des Heiligen Geistes im gleichen Kapitel, der selbst dann, wenn wir beten, in uns selbst mit unaussprechlichen Seufzern unsere Gebete vor den Thron des Vaters trägt. Und dann deckt sich das schließlich und endlich mit dem dort auch erwähnten Seufzen der ganzen Kreatur, der ganzen Schöpfung, die danach seufzt und die sich danach ausstreckt, verklärt zu werden zu der Freiheit der Herrlichkeit der Söhne Gottes. Das ist das Ziel des Heiligen Geistes in seiner Erziehung mit uns, dass wir einmal dieses Ziel erreichen werden, wo dem Heiligen Geist dann auch ein verklärter, ihm gemäßer Leib zur Verfügung steht. Und das ist auch das Ziel unseres Seufzens und der ganzen Kreatur, Freiheit der Herrlichkeit der Söhne Gottes. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Das ist mehr als herzliches Beileid oder eine Trauerkarte mit einem schwarzen Rand. Das ist Trost. Aber außer diesem Trost ist nun auch dabei das ganze Geheimnis Gottes, die volle tiefe Erkenntnis seines heilsgeschichtlichen Weges und eine tiefgründige Belehrung über die Absichten Gottes. Denn wenn es einmal heißt, Hirten und Lehrer seien der Gemeinde gegeben, dann dürfen wir dieses und auch so sehen, dass es keinen Hirtendienst geben sollte ohne Lehrdienst und keinen Lehrdienst ohne seelsorgerlichen Hirtendienst und Trost. Und das ist hier bei dem Apostel Paulus in einer genialen Weise miteinander verbunden. Dieser Dienst des Zuspruchs und des Trostes und zugleich tiefgehende Belehrung. Aber es ist nicht irgendwie der Abschluss seiner Dogmatik, als habe Paulus gesagt, mir fehlt noch ein Kapitel in der Glaubenslehre, jetzt muss ich auch noch etwas schreiben über die Entrückung der Gemeinde. So ist das auch nicht. Paulus hat keineswegs zu allen Fragen des Heilsplans Stellung genommen. Haben Sie sich noch nicht gewundert, dass in seinen Briefen eigentlich gar nichts steht über das tausendjährige Reich? Und über viele andere Fragen Es sind seelsorgerliche Briefe. Karl Barth, der große Theologe, der ja auch eine Dogmatik verfasst hat, das ist ein gewaltiges Werk, und wenn man das kauft, dann darf man gleich einen Möbelpacker dazu bestellen. Er wurde einmal gefragt, ob er denn glaube, dass er es zu Lebzeiten noch schaffen werde, dieses große Werk zu vollenden. Und darauf hat er in seiner Art erwidert, ja, er glaube es schon, dass Gott ihn noch so lange auf Erden lasse, denn Gott wäre selbst gewiss auch neugierig, was der Karl Barth eines Tages dann noch als Abschluss seiner Glaubenslehre verfassen werde. Und so war es dann auch. Der Abschluss, die Eschatologie, da ist dieser Mann nämlich ganz nahe herangekommen an das, was wir glauben von der Versöhnung des Alls. Heilsuniversalismus mit gewissen theologischen Verklausierungen und Einschränkungen. Aber so ist das hier nicht, als habe Paulus seine Dogmatik schreiben wollen. Ich möchte nun die zweite Stelle lesen, 1. Korinther 15, und da wollen wir wieder auf den Rahmen achten, auf den Grundgedanken. Ich lese von Vers 49 aus, und ebenso wie wir das Bild des Irdischen, des Adam aus dem Staube getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Dies aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Königtum Gottes nicht ererben können, dass auch die Verwesung, die Unverweslichkeit nicht ererben wird. Hier geht es um das Reich Gottes, die Vollendung aller Dinge. Da möchte ich Ihnen ganz klar sagen, das ist mehr als das messianische Reich, das Tausendjahrreich. Denn am Tausendjahrreich werden auch einmal Völker teilnehmen in Fleisch und Blut. Aber das Königtum Gottes, die Vollendung aller Reichsgedanken Gottes, zu der auch die vollendete Gemeinde gehört, das kann Fleisch und Blut nicht ererben. Da muss zuvor die Verwesung die Unverweslichkeit erlangen. Vers 51, siehe ein Geheimnis, sage ich euch, entschlafen werden wir nicht alle, alle aber werden wir verwandelt werden. In einem Nu, bei einem Anblick der Augen, beim Erschallen der letzten Posaune, denn Posaunen wird es und die Toten werden unverweslich auferweckt werden. Und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen. Und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Es ist also eine Überkleidung. Die letzte Christengeneration wird nicht ausgezogen im Tode, sondern sie wird überkleidet mit dem neuen Leibe der Herrlichkeit, der das Todeswesen und die Schwachheit und die Krankheit und die Not und die Verweslichkeit verschlingen wird. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort verwirklicht werden, das geschrieben steht. Verschlungen ist der Tod in den Sieg hinein. Und wo ist, o Tod, dein Stachel? Wo ist, o Tod, dein Sieg? Hier geht es um die Linie der Todesüberwindung und der Vollendung des in Christus Jesus begonnenen Sieges. 1. Korinther 15 spricht davon. Es geht also um die Sache Gottes und seines Messias. 1. Korinther 6, 14. Gott aber hat sowohl den Herrn auferweckt, als er auch uns ausauferwecken wird durch seine Macht. Und da geht es um die Auferweckung und Entrückung. Oder Römer 8, 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesum aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christum aus Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Die Linie der Todesüberwindung. Schosch Kahn hat immer und immer wieder in seinen Vorträgen gesagt, es geht um die Sache Gottes und seines Messias. Dr. Schosch Kahn war ja der Neffe des Großrabbiners von Paris und hat in unseren Kreisen gedient. Und er hat uns den Pietisten zum Vorwurf gemacht, dass wir uns in unserem Glauben viel zu sehr um uns selbst drehen. Und dass es bei uns immer um die Deklination des persönlichen Fürwortes geht. Ich, meiner, mir, mich. Nein, letzten Endes geht es um die Sache Gottes. Nicht, dass wir auf unsere Kosten kommen, auch in unserer Auferweckung, auch in der Entrückung und Vollendung und Verwandlung der Gemeinde geht es um den Heilsplan Gottes, um die Vollendung des Christussieges, um die Vollendung der Todesüberwindung. Und so warten wir gar nicht letztlich darauf, eines Tages in den Himmel zu kommen, sondern wir warten auf Christi Wiederkunft, auf diesen großen Etappensieg in der Heilsgeschichte des Königtums Gottes. Adolf Schlatter hat es einmal gesagt, es geht gar nicht so sehr darum, dass wir einmal in den kommenden Weltzeiten Krönlein tragen und Palmen schwingen und Psalmen singen, sondern es geht darum, dass wir als die vollendete Gemeinde des Christus mit ihm gemeinsam alle Gottesverheißungen ausführen und durchführen werden zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Was für eine Hoffnung haben wir? Das muss uns aber gesagt werden. Das muss auch in den Gemeinden gesagt werden. Und deshalb sprechen wir heute Abend darüber, weil dieses Hoffnungsgut so sehr vernachlässigt wird. Ich will nicht, dass ihr in dieser Sache in Unkenntnis seid, sagt Paulus. Nun möchte ich Ihnen eine Frage stellen, die oft gestellt wird. Wer wird denn nun entrückt oder geraubt oder hinweggerafft aus einer äußersten, letzten, endzeitlichen Gefahr hinweggerafft vor dem kommenden Zorn? Und da könnte man sofort wieder Bedingungen aufstellen. Und das werden Sie sicher auch schon einmal gehört haben. 7 Bedingungen oder 10 Bedingungen oder 100 Bedingungen. Unser Bruder Adolf Heller hat hier immer wieder ein schönes Beispiel verwandt. Und das ist auch biblisch und richtig. Sehen Sie, das wird Ihnen auch schon einmal passiert sein, wie mir an meiner Werkbank, dass Ihnen eine Schachtel voller Stecknadeln oder Nägel heruntergefallen ist. Je kleiner, umso schlimmer. Und dann haben Sie sich gebückt und haben alle 155 Nägel einzeln aufgelesen. Aber wenn Sie glücklicher Besitzer eines Magneten sind, dann brauchen Sie nur mit dem Magneten darüber fahren und schon hängt der ganze Kram am Magneten und Sie können ihn in einem Rutsch wieder hochholen. Was geschieht da eigentlich? Da werden die ungeordneten Moleküle der Nägel oder der Stecknadeln nach dem Prinzip der geordneten Moleküle in einem Magneten gleichgeordnet. Gleichgeordnet der Ordnung des Magneten. Und nur so kann sich dann Magnetismus vollziehen. Und da kommt es gar nicht darauf an, ob diese Nägel in den Dreck gefallen sind oder verbogen sind oder vielleicht schon eine stumpfe Spitze haben oder einen krummgeschlagenen Kopf. Nein, der Magnet mit seiner heiligen Ordnung zieht die Nägel an. Es gibt nur eine Bedingung, dass wir wiedergeboren sind durch die Gnade und Barmherzigkeit Gottes und durch den Heiligen Geist neues Leben in uns tragen und damit die Ordnung Jesu Christi, die Neuordnung seines Friedens, die Ordnung des großen Magneten, der uns einmal anziehen wird, weil wir gleicher Art sind. Es steht einmal in Hebräer 2 das schöne Wort, dass er sich nicht schämt, uns Brüder zu nennen, weil wir, die wir geheiligt werden, und er, der uns heiligt, Jesus Christus, von einem Gott und Vater stammen, also des gleichen Wesens sind. Und da darf ich Sie erinnern an Kolosser 1, 12 bis 13. Dort heißt es, wir sollen dem Vater alle Zeit Dank sagen mit Freuden. Wir haben uns drei Gründe genannt. Gründe, die uns immer wieder bewegen sollten zur freudevollen Danksagung gegenüber unserem Gott und Vater. Erstens, wir sollen ihm danken, dass wir entnommen sind der Vollmacht der Finsternis. Zweitens, wir sollen ihm dafür danken, dass wir durch den Heiligen Geist angepasst worden sind an das Erbe der Heiligen in dem Licht. Anders kann man nämlich an dem unzugänglichen Gotteslicht und an der Gemeinde der Erstgeborenen in den Himmeln keinen Anteil haben. Da muss man erst angepasst werden durch den Heiligen Geist. Und drittens, wir sollen ihm dafür danken mit Freuden, dass er uns hineinversetzt hat in das Königtum des Sohnes seiner Liebe. Was für ein wunderbarer Ausdruck für den Herrn Jesus. Er ist der Sohn der Liebe seines Vaters. Und in dieses Königtum sind auch wir als Glieder seines Leibes mit hineinversetzt. Ich kann es nicht verstehen, wenn Brüder immer wieder böse werden, wenn ich das einmal sage. Nein, die Gemeinde ist ein Element, ein tragendes Element des Königtums Gottes und gehört auch zum Königtum des Sohnes seiner Liebe. Kolosserbrief, ein Füllebrief. Und nun möchte ich Ihnen einmal sagen, wenn das bei Ihnen und bei mir geistliche Realität ist, dass wir grundsätzlich durch das Blut Jesu, durch den Tod Jesu herausgerissen worden sind aus der Autorität und aus der Vollmacht der finsteren Mächte, dass wir durch den Heiligen Geist angepasst worden sind an das Erbe der Heiligen im Gotteslicht und dass wir durch seine Liebe hineinversetzt worden sind in das Königtum Jesu, dann wird dies einmal historisch-prophetische Realität werden, nämlich in der Entrückung, Auferstehung und Vollendung der Gemeinde. Dann wird die Gemeinde der Vollmacht der Finsternis buchstäblich entrissen, ein für allemal. Dann wird die Gemeinde in der Verwandlung auch des Leibes angepasst, damit sie teilnehmen könne am Erbteil der Heiligen in dem Licht Gottes, in der höchsten Wirklichkeit und Realität des Vaters. Anders ist das gar nicht möglich. Die Verwesung kann nicht die Unverweslichkeit ererben. Hier verstehen wir es. Und dann werden wir auch prophetisch, historisch ein für allemal hineinversetzt in das Königtum des Sohnes seiner Liebe. Sehen Sie, diese beiden Erfüllungen dieses kostbaren Wortes. Meine Zeit läuft und läuft und läuft. Und nun möchte ich noch auf die Begleitereignisse zu sprechen kommen, die in diesen beiden Texten genannt werden. Es sind Begleitereignisse für Israel. Wir werden morgen Abend noch darüber sprechen, dass die Gemeinde, die ihrer Vollendung entgegengeht, noch eine Zeit lang neben dem Israel, das seiner Erweckung entgegengeht, einherläuft, so wie ein Stafettenläufer, der bereits den Stab übergeben hat, noch neben dem neuen Läufer ein Stück einherläuft. Und so sind die drei Dinge, die genannt werden in 1. Korinther 15 und 1. Thessalonicher 4, Ereignisse, die die Entrückung und Vollendung der Gemeinde begleiten und die höchste Bedeutung für das Volk Israel haben. Zunächst einmal 1. Korinther 15. Die Entrückung und Vollendung der Gemeinde, auch die Auferstehung der Toten in Christo, wird geschehen en atomo, in einem unteilbaren Zeitstück. In einem anderen Zusammenhang habe ich einmal im Talmud gelesen, dass seit der 38.700. Teil einer Sekunde. Wir reden ja heute auch von Nanosekunden. Ein unteilbares Zeitstück. En atomo, darin hat ein heimgegangener Bruder, Theo Burgstaller, etwas gesehen vom Atom und von der Atomkraft. Und er hat bezeugt, dies könne geschehen durch Atomkraft. Ich weiß nicht, ob der Apostel Paulus etwas von Atomkraft gewusst hat. Aber es ist durchaus möglich, dass der Heilige Geist Dinge niederlegt durch seine Propheten und Apostel, die selbst die Vermittler der Offenbarung nicht verstanden haben. Da gab es dann Geschwister, die haben gesagt, wenn der Dritte Weltkrieg beginnt und wenn dann der Atomschlag geschieht und die Atompilze schießen überall aus dem Schrecken der Endzeit, dann wird die Gemeinde entrückt durch diese Atomkraft. Ich glaube das nicht. Wenn überhaupt, dann durch göttliche Atomkraft, durch Gotteskraft, nicht durch die satanische Nachäffung. Die atomare Strahlungswolke ist nichts anderes als die satanische Nachäffung der Shekinah, der Herrlichkeits- und Energiewolke Gottes, in der der Christus wohnte beim Wüstenzuge Israels. Ja, das kann geschehen, wenn wir in Wolken in der Shekinah entrückt werden, dass sich hier göttliche Kraft, göttlich atomare Kraft entfaltet. So wie es in Jesajas 40 heißt, ein Wort der Ermunterung, das wir aber auch einmal prophetisch verstehen könnten. Jesajas 40, Vers 29, er gibt dem Müden Kraft und dem Unvermögenden reicht er Stärke dar in Fülle. Verweslichkeit, Schwachheit, Unehre, das haben wir gelesen, Krankheit unseres jetzigen Leibes. Und Jünglinge ermüden und ermatten, und junge Männer fallen hin. Und nun heißt es wörtlich, aber die auf Jehova harren, tauschen Kraft ein. Sie tauschen Schwachheit, Krankheit, Tod, Sterblichkeit, Verweslichkeit ein in die Kraft Gottes, in die elementare Geisteskraft Gottes. Und dann heißt es, sie steigen hinauf mit Schwingen wie die Adler. So heißt es wörtlich, sie steigen hinauf mit Schwingen wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Vielleicht hat der Apostel Paulus an dieses alttestamentliche Wort gedacht, als er in Philipper 3, 20 bis 21 bezeugt hat, denn unser Bürgertum ist in den Himmeln. Von dort erwarten wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter. Er wird unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten, bis hin zur Gleichförmigkeit mit seinem Leibe der Herrlichkeit. Nach der wirksamen Kraft, mit der er in der Lage ist, sich auch das ganze All unterzuordnen. Das ist die Atomkraft Gottes. Jene Kraft, mit der der Christus sich das ganze Universum mit allen Lebewesen unterordnen kann, diese Kraft wird er einsetzen, wenn es geschieht, en atomo, dass die Gemeinde entrückt und vollendet wird und die Toten in Christo auferstehen. Der zweite Ausdruck in 1. Korinther 15, dieses werde geschehen in einem Augenblick. Heinrich Langenberg hat es anders übersetzt, wie es auch sein kann, bei einem Anblick der Augen. Es ist jener Anblick der Augen gemeint, von dem 1. Johannes 3 spricht. Wir werden ihn sehen, wie er ist, und dann werden wir ihm gleich sein. Wir werden ihn erkennen auf der Ebene von Wesensgleichen. Und werden ihm in diesem Augenblick, in diesem seligen Anblick der Augen gleichgestaltet in einem Nu. Wir werden 1000 Fragen mit hinübernehmen, aber wir werden ihm an jenem Tage nicht eines fragen, weil uns in einem Moment, in einer unteilbaren Sekunde, alle Antwort Gottes, alle Weisheit Gottes, alle Erkenntnis Gottes von ihm auf uns überfließen wird. Verzeihen Sie bitte das Bild. Das ist wie ein Computer, den Sie in die Steckdose stecken und dann das Programm dieses Computers abrufen. Und dann erscheint es und wird ausgedruckt. Dann werden wir angeschlossen an den großen Computer Gottes, an den Christus, in dem die Fülle der Gottheit wohnt und alles fließt auf uns über. Bei einem Anblick der Augen. Und dann heißt es, beim Erschallen der letzten Posaune oder beim Erschallen der äußersten Posaune. Es kann auch heißen, der endzeitlichen Posaune. Manche Brüder haben hier an die 7. Posaune des Engels gedacht, von der in Offenbarung 10,7 die Rede ist. Weil nämlich dort geschrieben steht, dass in der Zeit der 7. Posaune das Geheimnis Gottes vollendet sein wird. Und das Geheimnis Gottes ist nach dem Kolosserbrief der Christus. Und dieses Geheimnis Gottes wird vollendet sein, wenn auch jene 144.000 aus Israel, jene Erstlinge, entrückt werden und mit dem bereits vollendeten Leibe des Christus vereinigt werden. Dann ist das Geheimnis Gottes, der Christus, vollendet. So hat es auch unser Bruder Arthur Muhl gedeutet. Es könnte aber auch sein, dass der Rabbiner des Alten Testamentes Paulus an den Schofar gedacht hat, an das Widderhorn. An das Widderhorn, das zu großen Festtagen Israels geblasen worden ist, das vor Gefahren warnte, das Alarm gab bei Kriegsgefahr, bei der Thronbesteigung des Königs geblasen wurde. Ich erinnere mich noch an das Jahr 1967, wo die Truppen Israels durch das Löwentor eingedrungen sind in die Altstadt Jerusalems und schließlich vor die Klagemauer kamen und dort beteten. Es wurden noch einige von Scharfschützen getötet. Da hat der damalige Oberrabbiner Israels Gorin die Bibel im Arm genommen, eine Buchrolle des Alten Testamentes, und hat das Schofarhorn an seine Lippen gesetzt und den Schofar Gottes, das Widderhorn Gottes, geblasen mit seinem schauerlichen Klang. Und dann hat er ausgerufen, wir treten heute ein in die Zeiten der Erlösung des Messias. Bei Jerusalem die Stadt des großen Königs, wieder zu Israel kam. Und er hat recht. Er weissagte, weil er desselbigen Jahres hoher Priester war oder Oberrabbiner. Der Apostel Paulus konnte den griechischen Gläubigen nicht vom Schofar schreiben, aber er hat wahrscheinlich den endzeitlichen Schofar im Auge gehabt. Ich möchte Ihnen ganz kurz einmal etwas dazu lesen. In einem Buche aus dem Jahre 1843 hat ein orthodoxer Jude dazu Folgendes geschrieben. Die Posaune, das Widder oder Bockshorn, ist das Symbol des Lichtstrahls. Das Horn wird mit Wärme gedreht, gezogen und auf Hochglanz poliert. Es ist Symbol des Lichtstrahls, der nach verflossener Nacht einen neuen Morgen ankündigt, nämlich die Wiederbringung aller Dinge und den Beginn einer neuen Lichtschöpfung. Das schreibt ein orthodoxer Jude vor über 100 Jahren, trotz der Decke auf seinem Herzen. Wissen Sie warum? Weil das Licht im Hause des Weibes Israel nach Sprüche 31 niemals ausgegangen ist, auch nicht in der Nacht der gegenwärtigen Weltzeit. Und dann schreibt er noch die rettende Kraft des Schofars als Symbol des Lichtstrahles, wird bestätigt von der Sprachkunde. Schäfer fra die Morgenröte, Schofar glänzend. Der Posaunenschall war in der Symbolik des Gesetzes bei bedeutungsvollen Zeiten das Zeichen, dass die alte Zeit abgelaufen sei und eine neue beginne. Gott gibt zu diesem Zweck eine besondere Offenbarung, ein Zeichen seiner Nähe und kündigt so eine besonders bedeutungsvolle Epoche des von ihm bestimmten Weltlaufes an. Beim Posaunenschall wird Israels vor Gott gedacht zur Errettung und zur Wiederherstellung der Gemeinschaft mit Jehova. Vier Töne gibt es beim Blasen des Widderhorns, das nur geschehen darf durch einen Mann, der sich zuvor gereinigt und geheiligt hat. Einmal Tekia, das lärmende, unruhige Blasen beim Aufbruch, bei der Mobilisierung des Volkes Gottes. Dann Shevarim, das Blasen beim Nahen eines Unheils, also der Alarm. Dann Teruah, das schmetternde, frohe Blasen nach einer Gefahr und nach dem Siege, also gewissermaßen die Entwarnung. Und dann schließlich Tekia Gedolah, das sehr lang anhaltende Blasen der Erlösung. Und das ist der letzte Ton des Schofars, von dem Paulus hier redet. Der Prophet Elias wird dereinst den Schofar der Erlösung blasen, sagen die Juden, und mit ihm das Nahen des Messias ankündigen. Ja, es ist wunderbar. An Yom Kippur, dem großen Versöhnungstag, geht der hohe Priester mit dem Blute der Versöhnung in das Allerheiligste. Und dann kehrt er zurück aus dem Allerheiligsten nach vollbrachter Erlösung und Versöhnung. Das Widderhorn wird geblasen und er legt im aaronitischen Segen den Namen Jehovas auf die Söhne Israels. Muss ich Ihnen das noch deuten? Auf unseren hohen Priester Jesus, der eingegangen ist in das Allerheiligste Gottes, der unter dem Klang des Schofars, des Widderhornes, der letzten Posaune wiederkehren wird, um auch Israel die Erlösung zuzusprechen und den Segen des Schem, des hochheiligen Namens, ihnen zu vermitteln. Ja, beim Erschallen der letzten Posaune wird die Gemeinde vollendet. Ich möchte es noch einmal sagen, das sind begleitende Geschehnisse für Israel. Und nun noch ganz kurz 1. Thessalonicher 4, da werden auch drei Begleitereignisse genannt. Die Entrückung und Vollendung der Gemeinde wird geschehen bei einem Feldherrenruf oder einem Befehlswort. Ich denke hier an Johannes 5, 25. Die Toten werden die Stimme des Sohnes Gottes hören und hervorkommen aus den Gräbern. Ich denke hier auch an Apostelgeschichte 1, 7, wo von dem Gott die Rede ist, in dessen Machtvollkommenheit es gesetzt ist, die Zeiten und die Zeitpunkte der Endzeit zu bestimmen. Feldherrenruf. Das zweite, die Entrückung und die Vollendung der Gemeinde wird geschehen bei der Stimme eines Fürstenengels. Und das ist nun niemand anderes als der Fürstenengel Michael. Da werden Sie sagen, du weißt aber vieles, das musst du uns erst einmal beweisen. Aber das steht im Worte Gottes ganz klar geschrieben. Daniel 12, 1. Und in jener Zeit wird Michael aufstehen, der große Fürst, der für die Kinder deines Volkes einsteht. Und es wird eine Zeit der Drangsal sein, dergleichen nicht gewesen ist, seitdem eine Nation besteht. Stimme des Fürstenengels. Einmal zur Geistbelebung der Totengebeine Israels, die noch in der Wüste liegen. Hesekiel 37. Zum anderen zur Mobilisierung seiner Heere, seiner Engelheere, die dann im Kampfe mit den Mächten des Satans alle Gewalt der Finsternis, alles Heer des Satans aus dem Lufthimmel auf diese Erde herunterstürzen werden, in einem planetarischen Krieg. Das ist dann wie bei einem alten Fahrstuhl. Der eine Fahrstuhl geht in die Höhe, der andere kommt herunter. Satan und all sein Heer, der Fürst der Gewalt der Luft, wird aus seinem bisherigen Herrschaftsfeld hinuntergestürzt durch die Engelheere Michaels. Und die Gemeinde wird hinaufgehoben in die Luft, dem Herrn entgegen zur Begegnung in Wolken in die Luft. Und dann das dritte, wiederum beim Schall der Gottesposaune. Wunderbar, wie diese zweimal drei Punkte aus 1. Korinther 13 und 1. Thessalonicher 4 miteinander korrespondieren. Ich möchte Ihnen wirklich raten, wenn Sie ein Tonband erwerben, dann zu Hause einmal all die Stellen nachzulesen und immer wieder einmal dem Herrn Redner die Stimme zu verbieten und darüber nachzudenken und nachzuforschen, damit Ihnen das alles lebendig wird. Nicht damit Sie dann irgendwo in Untertürkheim oder in Reutlingen sagen, das habe ich schon mal gehört auf dem Tonband, da kann ich wieder nach Hause gehen, sondern zum Nachforschen. Denn das kann man in einer solchen Stunde gar nicht alles bis ins Letzte darlegen. Wir werden entrückt zur Begegnung mit dem Herrn. In jenen Wolken, in jener Gotteswolke der Shekinah, die ja das Zeichen des Menschensohns ist, das dann am Himmel erscheinen wird. Nicht das Kreuz. Warten Sie nicht darauf, dass eines Tages das Kreuz am Himmel steht. Da werden Sie wieder sagen, woher weißt du das? Das weiß ich aus Daniel 7, aus jener originären Menschensohnstelle, wo es heißt, dass der Sohn Adams, der Menschensohn, der Weltherrscher, der Weltvollender, in Wolken vor den Alten an Tagen gebracht wurde, vor den lebendigen Gott, um aus seiner Hand zu empfangen Reich und Herrlichkeit und Macht und Würde. Das ist also das Zeichen des Menschensohnes nach der Schrift. Und dann heißt es als Abschluss, und dann werden wir alle Zeit mit dem Herrn zusammen sein. Alle Zeit mit dem Herrn zusammen. Dann braucht er uns nicht mehr mit Tinte und Feder zu schreiben, wie in dieser Offenbarung, sondern dann wird seine Freude und unsere Freude vollendet sein, weil wir ihn dann von Angesicht schauen werden. weil dann nach 1. Korinther 13, 12 das Vollkommene gekommen sein wird, wo wir ihn erkennen werden, wie er uns schon jetzt erkannt hat. Völlig. Dann werden wir vielleicht auch mit der Königin von Saba sagen, die im Blick auf den König Salomo Folgendes gesagt hat, als sie außer sich geriet: Das Wort ist Wahrheit gewesen, das ich in meinem Lande über deine Sachen und über deine Weisheit gehört habe. Und ich habe den Worten nicht geglaubt. Was wird das für eine Beschämung sein, auch für die vielen, die das Wort Gottes nicht als Wort Gottes nehmen, sondern die heute in das allgemeine theologische Horn hineinblasen und die da sagen, dies ist Menschenwort, nicht Gottes Wort. Ich habe den Worten nicht geglaubt, bis ich gekommen bin und meine Augen es gesehen haben, und siehe, nicht die Hälfte ist mir berichtet worden. Du übertriffst an Weisheit und Gut das Gerücht, das ich von dir gehört habe. Und wenn sie zweimal leben oder dreimal leben, sie werden das immer noch sagen. Ich habe nur ein Gerücht von dir vernommen. Nicht die Hälfte ist mir gesagt worden. Deshalb kann der Apostel Paulus sagen, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, was wir jemals erbitten oder erdenken, ihm sei die Herrlichkeit in die Äonen der Äonen. Und dann werden wir wohl auch im Augenblick der Begegnung mit dem Herrn, mit Hiob sagen, Hiob 42, Vers 5, mit dem Gehör des Ohres hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum verabscheue ich mich und bereue in Staub und Asche. Dann werden wir auch in eine letzte Buße hineingeführt, zur Reinigung und Heiligung. Der Augenblick der Begegnung, von dem Jesajas 33, 17 sagt, du wirst den König schauen in seiner Schönheit. Du wirst den König schauen in seiner Schönheit. Und dann werden wir alle Zeit mit dem Herrn zusammen sein. Bei alledem, was er tut. Nicht nur, wenn er Engel richtet, sondern auch, wenn er Menschen richtet. Nicht nur bei seinen gewaltigen Aufgaben im Weltenall, in den kommenden Äonen, sondern auch bei der Wiederherstellung und Erlösung und Vollendung und Heimholung Israels. Denn es steht geschrieben, wir werden alle Zeit mit dem Herrn zusammen sein. Und da werden sie doch nicht glauben, wenn er als der König auf dem Zion herrscht, dass er uns dann im Andromeda-Nebel zurücklässt. Und dass er sagt, ihr, die Leibesglieder, habt ihr auf Erden nichts zu suchen. Alle Gottes Verheißungen sind Ja und Amen in ihm, und sie werden ausgeführt durch uns, die Glieder seines Leibes. Meine Zeit ist längst herum. Ich möchte mir den Schluss ersparen und ich möchte wie gestern schließen mit dem feinen Wort aus Römer 16, Vers 20. Der Gott des Friedens aber wird in Kurzem den Satan unter eure Füße zertreten. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen.